übers ganze Jahr verteilt alles, was man braucht, um Magen-Darm, Durchfall, Bauchschmerzen und sowas alles zu kurieren. Was das ganze Jahr über sehr stark nachgefragt wird, sind Schmerzmittel, Ibuprofen mittlerweile.
Bei leichten Beschwerden gehen viele erst einmal nicht zum Arzt. Sie versuchen, selbst wieder gesund und beschwerdefrei zu werden. In der Apotheke lässt sich vieles frei kaufen oder auch im Netz. Und die Frage ist aber, was sollte ich meiner Ärztin, meinem Arzt sagen von den frei erhältlichen Mitteln, die ich zusätzlich zu den verordneten Medikamenten einnehme? Oder gilt, was ich sonst so schlucke, das geht niemandem was an. Selbst Medikation heilen auf eigene Faust. Das ist Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide am Mikrofon. Unser Experte ist Professor Bernd Mühlbauer. Er ist Pharmakologe und er ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Und er ist uns aus Bremen zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Mühlbauer.
Moin, lieber Herr Winkelheide.
Wenn es um Selbstmedikation geht, warum gibt es eigentlich Medikamente, die es eigentlich nur auf Rezept in der Apotheke gibt? Und warum gibt es welche, für die ich kein Rezept brauche?
Naja, das ist im sogenannten Arzneimittelgesetz geregelt. Das ist zunächst mal ein deutsches Gesetz, aber das ist auch letztendlich auf europäischer Ebene über diese Europäische Medizinagentur EMA geregelt. Zunächst ist jedes neue Medikament, was auf den Markt kommt, zunächst mal für mehrere Jahre rezeptpflichtig. Das bedeutet, die Behörden denken, es sollte erstmal unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden. Dabei werden dann eben auch zusätzliche Informationen gesammelt über Nebenwirkungen insbesondere, vielleicht zusätzliche günstige Wirkungen. Wir wollen nicht immer alles negativ sehen. Und dann kann nach einigen Jahren dieses Medikament aus der Verschreibungspflichtigkeit, so heißt das so schön im deutschen Arzneimittelgesetz, entlassen werden. Meistens passiert das auf Antrag des pharmazeutischen Herstellers und dann gibt es eine spezielle Kommission, eben bei den nationalen und bei den europäischen Behörden. Und dann wird es aus der Arzneimittelverschreibungspflicht entlassen, wenn dieses Komitee sagt, naja, da trauen wir den Menschen da draußen und ihrem gesunden Menschenverstand schon zu, dass sie selber über Risiken und Nebenwirkungen und Nutzen, also insbesondere das Verhältnis zwischen diesen Begriffen, entscheiden können.
Das ist ja eine große Gruppe von Medikamenten, um die es da heute geht. Also das sind ja so an die 40.000 Medikamente ungefähr.
Ja, in der Regel ist das so viel, wobei man ein bisschen unterscheiden muss, ob man über das Medikament mit seinem Handelsnamen, mit seiner Pappschachtel und dem Namen drauf unterscheidet und den eigentlichen Wirkstoffen, die drin sind. Die Wirkstoffe sind nur wenige tausend, die da unterwegs sind. Aber wie Sie schon in dem Einführungsbeitrag gesagt haben, Ibuprofen zum Beispiel, ich könnte jetzt selbst als Pharmakologe nicht sagen, ob es 20, 50 oder 70 Ibuprofen Präparate da draußen gibt, die machen dann diese riesige Anzahl aus.
Gucken wir uns mal genauer an, um welche Medikamente es geht. Meine Kollegin Barbara Weber ist losgezogen und hat sich mit einer Kölner Apothekerin getroffen, die wir vorhin auch schon gehört haben, Christiane Wagner, und sie hat gefragt, was denn besonders häufig verkauft wird, frei verkauft wird in Apotheken.
Es hängt so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Im Moment sind das halt die ganzen Antiallergika, wobei das in diesem Jahr auffällt, dass das besonders intensiv auftritt und wir also ganz stark leidende Menschen in der Apotheke sehen. Und da ist halt auch zu beachten, dass man abklären muss, ob jetzt wirklich nur Nase und Augen betroffen sind oder ob das wie in diesem Jahr häufig vorkommt, dass auch das in die Bronchien abrutscht. Und das ist dann auch auf jeden Fall wieder notwendig, die Patienten zum Arzt zu schicken.
Was sind denn so die Top 10? Das heißt, was wird übers Jahr am meisten nachgefragt?
Übers ganze Jahr verteilt alles, was man braucht, um Magen-Darm, Durchfall, Bauchschmerzen und sowas alles zu kurieren. Was das ganze Jahr über sehr stark nachgefragt wird, sind Schmerzmittel. Ibuprofen mittlerweile hat sich so in den letzten 20 Jahren etwas verschoben. Früher war es Paracetamol, aber inzwischen ist es, denke ich, Ibuprofen.
Wenn jetzt jemand kommt und möchte Ibuprofen gerne kaufen, was müssen Sie da beachten? Was ist da wichtig?
Da sind eine ganze Reihe von Fragen zu stellen, wenn man seinen Beruf ernst nimmt. Zum Beispiel, ob die Diagnose bekannt ist, ob es jetzt nur eine kurzfristige Schmerzerkrankung ist wie Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen, ob es Gelenkerkrankungen, Rückenschmerzen sind zum Beispiel. Man muss es halt mit dem Patienten abklären, um zu schauen, wann schicke ich ihn zum Arzt und wie lange kann ich ihm empfehlen, ohne ärztlichen Rat für ein paar Tage das Ibuprofen einzunehmen.
Und was würden Sie empfehlen, wenn die dann fragen?
Also wenn das für kurzfristige Sachen sind, rate ich immer nicht länger als 3 Tage, das Ibuprofen zu nehmen. Weiter müsste man noch fragen, ob eine Magenempfindlichkeit vorliegt. Dann würde ich auf jeden Fall auch noch einen Magenschutz wie Pantoprazol zusätzlich empfehlen. Ja, und das sind halt alles Dinge, die im Einzelfall abgeklärt werden sollten.
Sie haben es eben schon angesprochen, Pantoprazol. Was ist da zu beachten? Das ist ja auch frei verkäuflich, ne?
Das ist in einer maximalen Menge von 14 Tabletten frei verkäuflich. Daran kann man auch schon sehen, dass man es auf gar keinen Fall als Dauermedikament immer weiter zu seinem Ibuprofen nehmen sollte, weil eine ständige Blockierung der Magensäure ist halt auch nicht so gesund. Ferner wird das Vitamin B12 blockiert, sodass auch da gegebenenfalls immer wieder eine ärztliche Kontrolle der Laborwerte erforderlich wird. Ja, eigentlich bei allen Medikamenten, so ein Dauergebrauch ohne ärztliche Indikation ist einfach schwierig.
Wann würden Sie Patienten denn generell zum Arzt schicken? Und welche Fälle sind das?
Na, das sind auf jeden Fall die Fälle bei ganz starken Schmerzen. Das sind Fälle bei ungeklärten Hauterkrankungen. Die kommen also ganz, ganz häufig in die Apotheke, Patienten mit ganz schlimm aussehenden Hauterkrankungen, weil es so schwierig ist, auch einen Termin in der Hautarztpraxis zu bekommen zum Beispiel. In 90% aller Fälle müssen wir die sofort in die Arztpraxis schicken. Dann bei Bluthochdruck, also wenn der Blutdruck sehr stark erhöht ist, weil die Menschen kommen ja auch zum Messen in die Apotheke. Bei unklaren Herzbeschwerden. Also es gibt eigentlich eine Reihe Erkrankungen, wo wir von vornherein sagen müssen, das ist jetzt nicht mehr unser Metier.
Die Kölner Apothekerin Dr. Christiane Wagner im Gespräch mit Barbara Weber. Selbstmedikation, unser Thema heute hier, uns zugeschaltet aus Bremen, Professor Bernd Mühlbauer, Pharmakologe, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Herr Mühlbauer, da haben Apothekerinnen und Apotheker aber ganz schön Verantwortung, oder?
Ja, unbedingt. Und ich sage es deutlich, ich kenne Frau Kollegin Wagner aus Köln nicht, aber sie hat es wirklich wunderbar formuliert. Letztendlich kann man es eigentlich aus ärztlicher Sicht nicht besser sagen. Selbst Medikation mit Beratung in der Apotheke und auch das war in der Anmoderation natürlich von Ihnen schon vorhin erwähnt. Ich sehe es als Arzt und als Pharmakologe natürlich besonders gern, wenn die Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, wenn die in der Apotheke gekauft werden, weil dann eben doch nochmal eine Fachfrau, ein Fachmann drauf schaut. Und Frau Wagner hat das wirklich wunderbar geschildert. Und das ist auch ein bisschen ein Problem bei den Online-Apotheken, weil natürlich bei den nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten da dann eben kein richtiger Fachmann oder Fachfrau mehr drauf sieht.
Und das wie gesagt, das heißt, da wird nicht automatisch gesagt, hier Achtung, was ist das Schmerzmedikament, nehmen Sie es nicht länger als 3 Tage?
Das kann sein, dass eine solche Information kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie aus dem Internet Arzneimittel bestellt. Aber das reicht natürlich nicht aus. Also das sehende Auge der Apothekerin, des Apothekers, ist da natürlich schon eine Steigerung. Und zum Beispiel bei den Schmerzmedikamenten, die Magenproblematik, dass man eventuell begleitend dazu ein Magenschutzmedikament wie das Pantoprazol, also diese Protonenpumpeninhibitoren, einnimmt.
Also die ist Säureproduktion im Magen. Drosseln.
Genau, das ist
damit man kein saures Aufstoßen bekommt oder Schlimmeres, Reflux.
Zum Beispiel. Und das kann ja dann letztendlich bei längerer Einnahme von nicht-steroidalen Antirheumatika, wie diese ganze Gruppe heißt, Diclofenac und Ibuprofen und andere Substanzen, kann bis hin zum Magengeschwür führen. Und dementsprechend ist natürlich die Empfehlung, wie sie Frau Dr. Wagner gesagt hat, nur wenige Tage einnehmen und dann auch natürlich bei Schmerzen, die man irgendwie einschätzen kann. Ich finde, das ist das ganz Wichtige. Wenn das irgendwas Unbekanntes ist, dann sollte man vielleicht doch mal einen ärztlichen Rat suchen. Wenn man weiß, dass das Knie, was immer ein bisschen wehtut, oder wenn die meteorologischen Änderungen ein Tiefdruckgebiet anzieht, dann sind Leute manchmal ein bisschen mit Kopfschmerz drauf und wissen, dass nach einem Tag ist es auch wieder weg. Oder vielleicht, wenn man eine Frau ist, in dem entsprechenden Alter, alle 4 Wochen kommt mal so ein bestimmtes 1 bis 2 Tage Schmerzgefühl in der Bauchregion. Ja, dann muss man nicht dauernd zum Arzt gehen.
Also wenn ich das richtig verstehe, Schmerzmuster, die ich kenne, die ich einsortieren kann, da kann ich auch ein Schmerzmittel sozusagen auf eigene Faust nehmen. Wenn es unbekannte Schmerzen sind, plötzlich auftretende, besonders heftige, dann auf jeden Fall zum Arzt.
Absolut genau richtig beschrieben. So würde ich und nichts genau so.
Denn man muss ja auch dran denken, es könnte ja zum Beispiel auch ein Herzinfarkt sein. Also wenn es Schmerzen in der Brust sind, im Arm sind, im Rücken, und dann ist es ein Notfall. Also dann ist es sozusagen auch nicht nur der Arzt die Adresse, sondern dann sollte man den Notarzt rufen.
Ja, ohne jeden Zweifel. Wobei man sagen muss, dass die Schmerzen bei einem Herzinfarkt meistens so dramatisch empfunden werden, dass kaum jemand auf die Idee kommt, das kriege ich mit irgendwie einem kleinen Tablettchen Ibuprofen wieder weg. Also da ist dann, das ist ein Komplex aus Symptomen, da gehört dann natürlich nicht nur der Schmerz dazu, da wird die Luft knapp und so weiter. Also in der Regel ist das ein dramatisches Ereignis, da kommt, glaube ich, kaum jemand auf die Idee, das kriege ich mit einem Schmerzmedikament weg.
Aber trotzdem auch bei unbekannten Schmerzmustern nicht über längere Zeit einfach so Schmerzmittel durchnehmen, ohne zu fragen,
ja,
insbesondere woher kommt das eigentlich?
Das Unbekannt, das finde ich das Wesentliche. Wenn man es nicht irgendwie erklären kann und irgendwie an einer Stelle auftritt, wo man es irgendwie noch nie hatte, dann ist es sicher sinnvoll, mal den ärztlichen Rat zu suchen.
Herr Mühlbauer, lassen Sie uns eine Gruppe von Medikamenten noch mal genauer angucken, die auch schon in der Reportage vorgekommen sind. Saisonal ist ja, fliegen im Moment viele Pollen. Es gibt ja auch viele Medikamente, die frei verkäuflich sind gegen Allergien. Wie groß ist da die Palette? Was funktioniert und was funktioniert nicht so gut?
Naja, grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten, gegen allergische Symptome vorzugehen. Das eine sind die sogenannten histaminhemmenden Substanzen, so bekannte Substanzen wie Loratadin oder Cetirizin. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal ein bisschen allergische Probleme hatte. Und das andere ist natürlich dann das altbekannte Cortison. Und letztendlich behandelt man ja bei einer Allergiebehandlung nicht so sehr einen Angriff von außen, sondern genau genommen die übertriebene Antwort des körpereigenen Immunsystems gegen diese Reize, zum Beispiel wie Gräserpollen oder Baumblütenpollen. Dementsprechend kann man sagen, ja, Antihistaminika bekämpfen sehr gut diese Symptome. Bei den Cortisonpräparaten sollte man natürlich darauf achten, dass sie nur lokal verabreicht werden. Lokal bedeutet also zum Beispiel als Nasenspray oder als Augentropfen. Da sind sie typischerweise im Einsatz. Wenn die Allergie dann mal, und das hat auch die Apothekerin sehr schön beschrieben, eine Etage tiefer steigt, also zum Beispiel die Lunge betrifft, dann wird es ein bisschen ernster und dann sollte man das tatsächlich nicht ohne ärztlichen Rat einnehmen.
Also wichtig zu wissen, bei Allergien gibt es immer das drohende Phänomen des Etagenwechsels und das muss man ernst
nehmen. Ja, unbedingt. Wobei man sagen kann, auch hier wieder gesunder Menschenverstand, wenn ich irgendwie seit 20 Jahren immer in der Pollenflugsaison ein bisschen Nasenlaufen habe und ein bisschen gerötete Augen und ansonsten wird nicht mehr draus, also wird es nicht schlimmer und mit ein paar von diesen erwähnten Substanzen komme ich ganz gut über diese Saison weg, dann ist die Sache in Ordnung und dann brauche ich tatsächlich keinen Ärger. Ärztlichen Rat. In dem Moment, in dem tatsächlich die Luft knapp wird oder ich Ausatemschwierigkeiten habe, dann sollte man durchaus mal den Hausarzt oder vielleicht sogar von ihm weitergeschickt zum Lungenfacharzt schicken. Denn so ein Asthma ist natürlich eine ganz andere Situation als ein gerötetes Auge.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Stichwort Asthma. Wir haben eine Hörermail bekommen. Da geht es allerdings um Asthma-Spray, was auch verschreibungspflichtig ist und sagt, naja, so die Anleitung ist oft gar nicht so selbsterklärend. Also so ganz einfache Fragen wie, wie halte ich das Spray, wie atme ich ein, wie pflege ich das Zahnfleisch, wie reinige ich den Sprayer nach Gebrauch. Auch da gilt ja dann, also wie bei den freiverkäuflichen Medikamenten, Apotheker sollte gut beraten und der Arzt vielleicht auch vorher schon mal, ne?
Ja, unbedingt. Also bei den Asthma-Sprays, also den sogenannten inhalativen Medikamenten, ist natürlich die richtige Verwendung, ich würde mal sagen, nicht nur die halbe Miete, sondern mehr als die halbe Miete. Ganz, ganz, ganz wesentlich ist, wie man das entsprechend anwendet. Da gibt es auch verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel sogenannte Spacer. Das sind so Volumenvergrößerer, damit man nicht so scharf und stark einatmet, dass durch den Atemstrom die das ganze Medikament, was eigentlich in die Lunge sollte, dann hinten am Rachen hängen bleibt und so weiter und so weiter. Also das ist eine tatsächlich hohe Kunst, die sowohl die Ärztinnen und Ärzte als auch die Apothekerinnen und Apotheker beherrschen müssen, ist tatsächlich die Beratung. Wie setzt man diese Sprays richtig ein, dass sie dahin kommen und in der Konzentration dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen?
Ein Hörer aus Wismar hat angerufen und sagt, was wichtig ist, auch nochmal auf Nebenwirkungen hinzuweisen, denn auch die gibt es ja bei freiverkäuflichen Medikamenten. Es gibt ja den althergebrachten Spruch, was keine Nebenwirkung hat, wirkt nicht und umgekehrt, ne?
Absolut richtig. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für diesen Hörer aus Wismar. Das ist eine ganz klare pharmakologische Weisheit. Kennen wir sozusagen eigentlich seit dem späten Mittelalter. Da gab es mal einen berühmten Herrn Paracelsus, der hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Das heißt, man muss sich immer klar sein, wenn man Medikamente einnimmt, egal ob sie frei verfügbar sind, frei verkäuflich in der Apotheke oder verschreibungspflichtig. Es sind Medikamente, es sind Drogen, die dem Körper zugeführt werden als eine Substanz, die intern, also endogen, nicht hat und ab einer bestimmten Dosierung oder vielleicht auch bei normalen Dosierung haben sie nicht nur die gewünschten, sondern teilweise auch unerwünschte Wirkungen. Also die, sagen wir, Freiheit von Verschreibungspflichtigkeit bedeutet keineswegs, dass ein Medikament nebenwirkungsfrei ist.
Wichtiges Stichwort eben die Dosis. Wir haben aus Dresden eine Mail bekommen von einem Hörer, von Frank Lehmann, der sagt zum Beispiel das Schmerzmittel Ibuprofen 800, das ist rezeptpflichtig, Ibuprofen 400, frei verkäuflich. Wenn ich gleichzeitig zwei Tabletten mit 400 Milligramm einnehme, dann habe ich eine Ibuprofen 800 eingenommen und die Rezeptpflicht unterlaufen. Anders gefragt, warum gibt es die Rezeptpflicht oder wie geht man damit um?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht beantworten kann und teilweise sogar kritisieren muss. Genau mit diesem Zusammenhang, dass man durch das Zusammenfügen von bestimmten freiverkäuflichen Medikamenten in Dosen, die eben freiverkäuflich sind, auf rezeptpflichtige Dosen kommt. Da muss man tatsächlich die Behörden fragen und sagen, na gut, vielleicht ist der einzige Grund, um das begründen oder um das, sagen wir, vertreten zu können, dass man sagt, man baut eine gewisse Hemmschwelle auf. Wenn ich halt irgendwie vier Tabletten von irgendwas nehme, dann habe ich ein bisschen mehr Respekt davor, als wenn ich eine Tablette nehme. Aber grundsätzlich hat der Hörer absolut recht. Ein berühmtes Beispiel ist das Paracetamol, was ja nun wirklich sehr gut verträglich ist in niedrigen Dosierungen und in einer Überdosierung tatsächlich lebensgefährlich werden kann. Aber wie gesagt,
aber da hat man ja reagiert und hat die Packungsgröße verkleinert, ne?
Naja, aber in Bremen haben wir so eine schöne Straße, die erwähne ich irgendwie bei meinem Medizinstudentenausbildung immer. Da gehen Sie einmal um den Platz herum und Sie haben 5 Apotheken. Und wenn Sie in 5 Apotheken jeweils eine dieser Packungen kaufen, dann kommen Sie ganz locker auf die gefährliche Dosierung. Dementsprechend ist es natürlich schon ein bisschen eine spitzfindige Frage, die man so einfach nicht beantworten kann. Ich denke, es geht vor allem um den Respekt, dass man sagt, okay, wenn ich 3 oder 5 Tabletten nehme, dann wird wohl schon irgendwie was Ernsthafteres passieren, als wenn ich eine Tablette nehme. Aber grundsätzlich ist die Frage von dem Hörer absolut berechtigt.
Herr Mühlbauer, wir sollten noch über eine besondere Gruppe sprechen von Wirkstoffen, über die man lange diskutiert hat, sogenannte Potenzmittel, wie kleinen blauen Pillen. Da hatte man auch überlegt, ob man die nicht sozusagen aus der Rezeptpflicht rausnimmt. Warum ist es nicht so weit gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich persönlich als Pharmakologe habe natürlich da wie so häufig 2 Herzen in meiner Brust. Selbstverständlich sind das Medikamente, mit denen man mit seiner Gesundheit ganz schön Unsinn anstellen kann, also bis hin zu tödlichen Nebenwirkungen.
Trotzdem gerade bei Menschen, die zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Genau, ganz genau. Weil bei Menschen, die sozusagen schon eine Herzvorschädigung haben, also Männern muss man sagen, die eine Herzvorschädigung haben, kann das tatsächlich dramatische Nebenwirkungen haben, bis eben zum akuten Herztod, was auch passiert ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer die Sachen abwägen. Wenn man irgendwie Viagra, das war der Handelsname des ersten Produktes, inzwischen natürlich viele, viele, viele Nachahmerpräparate, das Medikament heißt Sildenafil, wenn man das eingibt im Netz, dann wird man überschwemmt sozusagen von Angeboten, die ja zum großen Teil zweifelhaft sind. Und man kriegt auch dann zum Beispiel Alternativen angeboten, irgendwie ohne den entsprechenden Wirkstoff. Aber wenn man dann genau hinguckt, ist es drin. Ist es trotzdem drin. Wir nennen das dann irgendwie gepanschtes. Und vor diesem Hintergrund hatte ich die Überzeugung, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, genauso wie bei Begrenzung von Packungsgrößen oder Begrenzung von Dosierungen, dass man da eine gewisse Freigabe doch sogar gesundheitsförderlich bzw. also, weniger risikofördernd wäre.
Also da geht es sozusagen um Verbraucherschutz. Wenn man so rum argumentiert, dann sagt, die Sachen, die im Netz angeboten werden, haben günstigstenfalls keinen Wirkstoff. Schlimmstenfalls sind sie mit irgendwelchen Sachen gepanscht. Auf jeden Fall haben sie eine Qualität, die nicht kontrollierbar ist. Und deswegen wäre es klüger, das reguläre Medikament in Apotheken rezeptfrei zu verschreiben. Richtig?
Aus Apothekerherstellungs-Arzneimittelsicherheitsgedanken auf jeden Fall wäre es sinnvoller als die gegenwärtige Situation, dass es eben verschreibungspflichtig ist. Da muss man erst einen Termin haben und den muss man erst mal kriegen. Und ja, der eine oder andere will vielleicht doch nicht so ganz offen mit seinem Arzt, seiner Ärztin darüber sprechen. Dementsprechend ist da eine gewisse Hemmschwelle und dementsprechend hätte ich persönlich eher dafür votiert, dass man wie in anderen Medikationsbereichen sagt, mit einer gewissen Beschränkung zur Sicherheit, also Dosisbeschränkung und Anzahlbeschränkung, könnte man es vielleicht die Arzneimitteltherapiesicherheit sogar verbessern, indem man es tatsächlich freigibt. Das bringt mich übrigens auf einen Gedanken, den Sie in der ganz anfänglichen Anmoderation schon ausgesprochen haben. Ganz wichtig ist, dass man da, wenn man Medikamente einnimmt und sei es auch gelegentlich, dass man seiner Ärztin, seinem Arzt davon erzählt, dass man davon berichtet. Und insbesondere zum Beispiel gerade bei Viagra, um den alten Handelsnamen zu benutzen, ganz typisch Interaktionen, also Wechselwirkungen mit anderen Herz-Kreislauf-Medikamenten, die können wirklich dramatisch sein. Dementsprechend sollte man da wirklich sich ehrlich machen und sagen, lieber Herr Doktor, liebe Frau Doktor, das nehme ich übrigens ab und zu ein und das ist ganz wichtig.
Ja, wichtig auch bei anderen Wirkstoffen, also zum Beispiel pflanzlichen Wirkstoffen oder bei Nahrungsergänzungsmitteln auch so im Grenzbereich zum Medikament hin. Wir sollten noch über Vitamin D sprechen. Also da gibt es ja auch nicht nur eine große Palette von Mitteln, die gekauft werden können, nicht nur in Apotheken, die aber zum Teil auch extrem hoch dosiert sind, wie Verbraucherschützer kritisieren.
Ja, dieser Kritik schließe ich mich voll und ganz an. Große Studien, also klinische Studien, wo tatsächlich beobachtet wird, was passiert gesundheitlich mit Menschen, die das eine oder andere einnehmen oder eben nicht, haben gezeigt, dass diese hochdosierten Vitamin-D-Einnahmen überhaupt gar keinen Sinn machen. Und es gibt selbstverständlich Vitamin-D-Mangelzustände, aber das ist schon fast eine ärztliche Kunst, das richtig nachzuweisen. Das kann man mit Laborunterstützung machen, aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man sich normal ernährt und wenn man einen guten Teil seiner Zeit auch im Freien ist und Sonnenlicht abbekommt, wir müssen jetzt nicht gleich die Schädlichkeit des Sonnenlichtes gleich sozusagen an die Wand malen, wenn man sich ganz normal
auch das
benimmt.
Ist ja eine Frage der Dosis.
Ist eine Frage der Dosis, aber 80% unseres Vitamin-D-Bedarfs macht der Körper selbst, wenn er sich im Freien bewegt. Und das muss also wirklich nicht die pralle Sonne sein, sondern ganz normales, helles Tageslicht. Und nur 20% kommen über die Nahrung. Wirklich nur dann, wenn ein Mangel besteht und der muss auch ärztlich konstatiert sein und festgestellt sein, dann sollte man tatsächlich Vitamin-D zusätzlich zuführen. Ansonsten und insbesondere in diesen hohen Dosierungen, die teilweise so im Internet quasi ein Hype waren, muss man definitiv abraten.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Eine Hörerin aus Hessen berichtet, dass sie Medikamente zur Hemmung der Magensäure genommen hat. Aber dadurch hat sich ihr Geschmackssinn verändert. Und sie fragt, gibt es nicht auch Alternativen, also zum Beispiel Heilerde in Kapselform, reicht das aus oder braucht man unbedingt diese Protonenpumpeninhibitoren?
Ja, ich würde sagen, normalerweise braucht man eigentlich gegen die Magensäure, die ja was ganz Nützliches ist. Also die Natur hat uns ja ausgestattet mit einer Magensäure, um uns zum Beispiel vor Infektionen oder fremden Proteinen, die wir nicht haben sollten, zu schützen. Wenn die zu viel ist, dann würde ich als Arzt erstmal gerne wissen, warum ist sie eigentlich zu viel? Liegt es an der Ernährung? Manche Leute pflegen nach wie vor das Rauchen. Auch das erhöht die Magensäure und. Das heißt also, unkritisch einfach was aus eigenem Entschluss gegen die eigene Magensäure zu nehmen, davon würde ich absolut abraten, wenn es nicht mal wirklich eine ganz gelegentliche Geschichte ist und nach 2-3 Tagen ist die auch wieder vorbei. Wenn es dauerhaft ist, dann, und ich nehme mal an, dass zu einer Geschmacksbeeinträchtigung erst nach wirklich erheblicher Einnahmedauer kommen kann, dann würde ich doch meine Ärztin und meinen Arzt fragen und sagen, was kann denn überhaupt die Ursache sein und gibt es vielleicht andere Dinge als nur das Symptom mit diesen hochwirksamen Medikamenten, Protonenpumpeninhibitoren zu bekämpfen.
Eine Frage zur richtigen Dosierung von Schmerzmitteln hat Herr Mehle aus Niedersachsen. Er sagt, er nimmt als Patient nach einem Herzinfarkt ASS ein, in niedriger Dosis als Blutverdünner. Und fragt, wie mache ich das denn, wenn ich Kopfschmerzen habe und dann Aspirin im Alltag sozusagen nehmen möchte? Lasse ich dann die ASS 100 weg oder rechne ich das mit rein? Wie mache ich es am klügsten?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die einfach zu beantworten ist. Er soll einfach seine Medikation für die Vorbeugung gegen erneute Herzinfarkte, also sprich diese sogenannte blutverdünnende Dosierung, die soll er grundsätzlich durchnehmen. Und wenn er wirklich mal zusätzlich eine erhöhte Dosis gegen seine Kopfschmerzen braucht, dann kann er die einfach zusätzlich nehmen. Und ob er dann, in der Regel ist es ja eine 500 Milligramm Tablette, manchmal sind es auch 300 Milligramm, je nach Präparat, dann spielt das keine sehr große Rolle, ob er dann an diesem Tag 400 oder vielleicht 500 bis 600 Milligramm eingenommen hat.
Ein Timon Rathering aus Peine hat uns angemeldet. Er ist 28, hat schon seit vielen Jahren Pollenallergie und nimmt auch Medikamente dagegen ein, nennt da Cetirizin. Es gibt ja noch andere, aber das hat auch nicht die Nebenwirkung der Müdigkeit. Aber er hat dann sozusagen jetzt auch noch zusätzlich so einen kortisonhaltigen Nasenspray benutzt und dann hat es sozusagen funktioniert. Und sein Arzt sagt, nee, die Antihistaminika sollte er trotzdem weiter benutzen. Und sei das richtig und notwendig? Oder was soll er da machen? Vielleicht doch nochmal mit seinem Arzt reden?
Ja, das muss er auf jeden Fall. Das kann ich natürlich jetzt aus dieser Ferndiagnosesituation überhaupt nicht beurteilen. Wenn die ärztliche Überzeugung ist, dass das lokal verabreichte Cortisonpräparat, ich nehme an, dass es ein Nasenspray ist, nicht ausreichend wirkt, weil er eben doch generelle Symptome hat, dann wird das sicher seinen Grund haben. Aber er kann mit Sicherheit seinen Arzt fragen, dass er einfach nicht so viel Medikamente nehmen möchte. Und man kann ganz klar sagen, bei diesen allergischen Situationen ist es ja eigentlich ganz einfach, denn wir bekämpfen ja nur die Symptomatik. Das heißt also, die Immunantwort des Körpers, die können wir gar nicht so richtig beeinflussen, respektive das tun wir mit diesen Medikamenten, aber eben vor Ort. Und wenn die Symptome vorbei sind, also wenn das Mittel anschlägt, dann kann man selbstverständlich sagen, wunderbar. Und muss man auch nicht mehr nehmen, als absolut nötig ist. Aber wie gesagt, die Symptomkontrolle ist das beste Zeichen für das Ansprechen der Medikation.
Ein Hörer aus dem Schwarzwald berichtet, dass er am Fuß eine Fehlstellung hat, ist auch in orthopädischer Behandlung, hat aber oft starke Schmerzen. Und er sagt, wenn ich eine Schmerzsalbe nehme, das ist ja ein lokaler Schmerz, dann muss ich die selber zahlen und ist auch relativ teuer. Und wenn ich Schmerztabletten nehmen würde, wäre das günstiger, aber hat eben auch wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen. Wie geht er mit dem Dilemma um?
Ja, grundsätzlich hat er natürlich recht, dass eine auf die Haut aufgetragene Schmerzsalbe deutlich weniger Nebenwirkungen macht, als wenn man sie tatsächlich systemisch, also sprich geschluckt, zu sich nimmt. Ja, das ist ein gewisses Dilemma. Ich kann nur sagen, er soll eigentlich ganz glücklich sein, wenn ihm die Schmerzsalbe tatsächlich wirklich hilft. Denn die großen klinischen Studien haben keine so richtig große Wirksamkeit nachweisen können. Das heißt also, wenn er mit dieser Schmerzsalbe klarkommt, und soweit ich weiß, sind diese Salben inzwischen auch als sogenannte Generika verfügbar, das heißt also auch nicht mehr so teuer. Ja, ein gewisses Dilemma kann ich nachvollziehen, aber er soll eigentlich dann ganz glücklich sein, dass ihm die lokal aufgetragene, also auf die Haut aufgetragene Schmerzmedikation ausreichend hilft. Und das würde ich sagen, ist sogar das überwiegende Argument gegenüber dem Selbstzahler respektive Rezepterstattungsargument.
Zum Thema Preise haben wir auch ganz ein paar Anmerkungen bekommen. Eine will ich mal rausnehmen. Schleimlöser, schreibt eine Hörerin, kostet ohne Verordnung fast doppelt so viel wie mit. Wie kann das sein? Also geht es einfach darum, dass Apotheken da auch gerne von profitieren?
Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne an das Wort in der Vorlesung von einem meiner akademischen Lehrer. Und die haben gesagt, Wasser ist das beste Expektorans. Das heißt also, wenn man Schleim lösen will, dann soll man einfach sehr viel Wasser in Form von Tee zum Beispiel zu sich nehmen. Und diese ganzen Schleimlöser haben eine sehr zweifelhafte Wirksamkeit. Und dementsprechend werden sie auch ganz kritisch von den Krankenkassen betrachtet und von der wissenschaftlichen Welt. Also man soll es mal mit viel Wasser versuchen.
Kostet auch nicht so viel, ne?
Kostet deutlich weniger. Also hier in Bremen kommt es relativ so umsonst aus dem Wasserhahn.
Genau. Eine Hörerin fragt, wie schätzen Sie das ein, die Einnahme von Melatonin als Einschlafhilfe? Weil es gibt freiverkäufliche Präparate und es gibt rezeptpflichtiges Melatonin, zum Beispiel zur Behandlung von Kindern mit Autismus. Gibt es da einen Unterschied? Ist das anders zu bewerten? Fragt sie.
Ja,
haben Sie da eine
Einordnung? Ja, das ist schwierig einzuordnen. Da hat die Hörerin absolut recht mit ihrer, kann ich ihr nur zustimmen, mit ihrer Verwirrung. Ja, die Datenlage zu Melatonin ist sehr heterogen, also sehr wechselhaft. Und die eine oder andere Zulassung, also zur Behandlung von Erkrankungen, ist nicht immer so von der reinen wissenschaftlichen Seite komplett nachvollziehbar. Sie erklärt sich teilweise auch ein bisschen dadurch, dass es in bestimmten Erkrankungen einfach zu wenig therapeutische Ansätze gibt. Auch da würde ich dazu raten, es tatsächlich zu probieren. Und wenn man damit gut klarkommt, also zum Beispiel das frei verkäufliche Melatonin zum Einschlafen und es funktioniert, dann soll man mit großer Freude dabei bleiben. In den niedrigen Dosierungen hat es relativ wenig Nebenwirkungen. Das ist sicher ein erfreulicher Aspekt daran. Ich würde nicht so sehr darüber jetzt nachdenken, ob es nun verschreibungspflichtig ist oder frei verkäuflich. Probieren, wenn es funktioniert, dann freut man sich. Wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es.
Ein Hörer aus dem Badischen hat angerufen und gesagt, Finger weg von der Selbstmedikation. Er findet es schwierig, dass zum Beispiel in Rätselheften oder im Fernsehen frei verkäufliche Medikamente massiv beworben werden. Und zeitgleich wird die Warnung ausgesprochen, bei Problemen konsultieren Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke.
Ja, kann ich ihm nur recht geben, insbesondere im Fernsehen, so zwischen 18 und 20 Uhr sind also die typischen Maximalkonzentrationen an Beiträgen, an werbenden Beiträgen. Ja, ich erinnere nochmal daran, wenn eine Substanz keine Nebenwirkungen hat, dann hat sie auch keine günstigen Hauptwirkungen und eben entsprechend umgekehrt. Ich glaube, das ist ja ein Tenor unserer heutigen Sendung. Man sollte durchaus mit seiner Ärztin und seinem Arzt darüber sprechen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben es ein paar Mal erwähnt jetzt, irgendwie Kopfschmerzen durch Wetterumschwung oder die Salbe auf den Fuß aufgetragen. Wenn es funktioniert, dann muss man natürlich auch nicht bei jedem Wehwehchen gleich zu seiner Ärztin und zu seinem Arzt gehen.
Eine Hörerin hat angerufen und berichtet, sie würde gerne Ginseng nehmen, hat aber gehört, das könnte den Blutdruck erhöhen. Fragt, stimmt das? Klingt so ein bisschen nach Quizfrage. Vielleicht sollten wir es andersrum drehen. Auch pflanzliche Mittel haben Nebenwirkungen und deswegen ist es besonders wichtig, dass der Arzt auch darüber Bescheid weiß, oder?
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also pflanzlich heißt keineswegs, dass es irgendwie sich um harmlose oder ungefährliche Medikamente handeln müssen. Also ganz, ganz, ganz viele Medikamente kommen letztendlich aus dem Pflanzenreich und ganz viele Gifte kommen aus dem Pflanzenreich. Ich brauche die jetzt, glaube ich, gar nicht alle aufzuzählen. Also pflanzliche Medikamente sind definitiv, enthalten sehr wirksame Substanzen und auf die man wirklich aufpassen muss. Also pflanzlich ist gleich ungefährlich, ist sicher total falsch.
Selbstmedikation heilen auf eigene Faust, das war heute Thema der Sprechstunde. Dank allen Hörern und Hörern, die uns gemailt und die uns angerufen haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Bernd Mühlbauer, Pharmakologe, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Herr Mühlbauer, herzlichen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns. Martin Winkleide wünscht Ihnen einen schönen Tag.